Der Krieg in der Ukraine dauert schon länger als ein halbes Jahr. Er hat Familien getrennt. Viele Frauen und Kinder haben sich im Ausland in Sicherheit gebracht. Die meisten Männer sind geblieben. Sie dürfen das Land nicht verlassen. Teilweise haben sie ihre Liebsten schon monatelang nicht mehr in den Arm halten können. Es ist ein Drama unter den vielen Tragödien, die dieser Krieg schon verursacht hat.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NAZ.
Hallo, willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts So fühlt sich Krieg an. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Jan Jessen, Politikredakteur bei der Neue Ruhr, Neue Rhein-Zeitung, kurz NAZ. Und ich berichte seit Jahren für die gesamte Funke Mediengruppe aus Krisengebieten und Kriegsgebieten, beispielsweise im Irak, Afghanistan, Syrien, Armenien und jetzt eben auch aus der Ukraine, die ich seit Kriegsbeginn immer wieder bereist habe. Im Kriegsgebiet habe ich in den vergangenen Monaten immer wieder Menschen kennengelernt mit einem unterschiedlichen Hintergrund. Das waren Soldaten, das waren Priester, das waren Leute, die ihre Liebsten verloren haben oder Leute, die einfach ihre Häuser zerbombt bekommen haben. Und all diesen Menschen haben wir immer wieder gesprochen. Und gleichzeitig haben wir hier in Deutschland dann Expertinnen und Experten gesucht, die das, was uns diese Leute erzählt haben, einordnen können. Wenn euch dieser Podcast gefällt oder wenn ihr jetzt schon länger dabei seid und euch der Podcast gefällt, dann folgt uns kostenlos bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder dort, wo ihr uns gerade zuhört. Und ihr könnt uns natürlich auch gerne euren Verwandten, Freundinnen und Freunden oder Bekannten empfehlen. In dieser Folge lernt ihr Oleg Reshetnyak kennen. Die einen oder anderen werden den Namen vielleicht kennen, denn ich habe ihn schon öfter in diesem Podcast erwähnt. Oleg ist 30 Jahre alt und mein Fixer. Fixer bedeutet, er regelt für uns viele Sachen, er organisiert unsere Reisen, stellt Kontakte her und so weiter und ist von daher eine Riesenhilfe für uns. Olegs Frau Anna und seine beiden Töchter sind seit Kriegsbeginn in Dänemark. Die kleinere der beiden Töchter war noch nicht geboren, als die Familie abgehauen ist. Die ältere war 3 Jahre alt. Auf jeden Fall erzählt uns Oleg in diesem Podcast, wie schmerzhaft diese Trennung für ihn ist und wie er damit zurechtkommt. Außerdem werden wir im zweiten Teil des Podcasts hören von der Familientherapeutin Birgit Averbeck, wie Familien trotz so langer Trennungen die Bindung zueinander aufrechterhalten können. Als der Krieg am 24. Februar losgegangen ist, da war ich damals in Kiew und bin gereist an die Grenze in der Slowakei. Also ich habe sozusagen die Flüchtlingstracks damals mitverfolgt und war selber stundenlang dann im Auto. Insgesamt hat uns die Reise 72 Stunden gekostet, bis wir dann an der Grenze zur Slowakei waren. Wir waren dann in dieser riesen Schlange von Autos, die wirklich kilometerlang war. Und haben dann natürlich auch die Gelegenheit, mit Menschen zu sprechen. Und da waren eben ganz, ganz viele Menschen dabei an diesem furchtbar kalten Februartag, die Abschied nehmen mussten. Also Familien, die gerade das Nötigste gepackt hatten und wo die Männer sich von den Frauen und von den Kindern trennen mussten. Das waren sehr berührende Begegnungen, das waren auch sehr bittere Begegnungen natürlich. Allen stand die Fassungslosigkeit über das ins Gesicht geschrieben, was da gerade in der Ukraine passiert, was in ihrem Land passiert. Ihre Lebenswirklichkeiten von einem Tag auf den anderen kaputt gegangen und standen dann da eben mit ihren Köfferchen, mit ihren Rucksäcken, den Resten ihres Lebens und mussten sich dann eben, wie gesagt, auch noch voneinander verabschieden. Also die Männer durften nicht raus und dürfen nicht raus aus dem Land, weil sie eben gegebenenfalls kämpfen müssen. Die Frauen und Kinder sind raus und das waren, wie gesagt, sehr bittere Momente. Einige Monate später, nämlich im April, haben wir Oleg kennengelernt. Das war also zu einer Zeit, wo ich noch nicht so viele Kontakte in die Ukraine rein hatte. Und dann haben wir über verschiedene andere Kontakte, haben wir, wie gesagt, eben Oleg kennengelernt, der ist uns empfohlen worden. Wir haben ihn dann getroffen in Lemberg Anfang April. Und das war so ein, auf den ersten Blick, wenn man ihn gesehen hat, sah super, super jung aus. So lockige Haare, sehr energiegeladen und hat auch viel gesprochen, als wir ihn kennengelernt haben. Dann stellte sich heraus, also Oleg ist selber Fernsehjournalist, hat sich in den vergangenen Jahren in der Ukraine viel beispielsweise mit dem Thema Korruption beschäftigt, hat auch diverse Preise eingeheimst. Und Oleg stammt selber aus Donetsk, im Osten des Landes. Das ist eine der beiden Großstädte im Osten, die ab 2014 unter der Kontrolle pro-russischer Separatisten waren. Eine der Hauptstädte der beiden sogenannten Volksrepubliken. Und Oleg hat die Stadt damals verlassen, 2014, weil er ein großer Befürworter des Maidan war. Das waren ja, im Maidan gab es ja damals in Kiew diese Proteste für Europa, für die Zuwendung zu Europa und gegen den pro-russischen Präsidenten, den damaligen. Und Oleg hat diese Proteste unterstützt und wie gesagt, hat es dann nicht ertragen, dass diese Stadt übernommen wird von diesen pro-russischen Separatisten, hat die Stadt deswegen verlassen. Jetzt, wo der Krieg ist, berichtet er natürlich nicht mehr über Korruption, sondern ist ganz, ganz häufig an der Front unterwegs. Also Oleg ist auch unglaublich mutig, muss man einfach sagen. Also er geht ziemlich weit nach vorne und berichtet da eben über das Kampfgeschehen. Vielleicht muss man auch kurz an der Stelle erwähnen, Oleg hat kürzlich noch einen Preis bekommen vom ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Gibt ein sehr schönes Foto, wie er eben diesen Preis entgegennimmt und nicht ganz so anlassbezogen gekleidet ist, wie man das möglicherweise in Deutschland wäre. Also er steht da vorher mit einer Jeans und einem Schlabber-T-Shirt, was aus der Hose rausguckt. Den Preis hat er übrigens für seine Berichterstattung bekommen. Wie gesagt, Oleg ist einfach ein cooler Typ, regelt unglaublich viel für uns. Die letzten Male war er nicht mehr mit uns mit im Auto selber. Das war dann sein Vater, der uns gefahren hat und dann Übersetzerin, Übersetzer, die er uns vermittelt hat. Aber er ist im Hintergrund immer für uns aktiv und wie gesagt, organisiert er einiges von uns. Als der Krieg begann, war seine Frau Anna hochschwanger und seine Tochter Ivana war 3 Jahre alt. Er hat die dann aus dem Land gebracht und ich habe mich kürzlich mit ihm darüber unterhalten, wie das eben so damals gelaufen ist und warum er sich dafür entschieden hat oder warum sie sich dafür entschieden haben. Und das hören wir jetzt. Und die erste Frage, die ich ihm gestellt hatte, war, wann Ivana und er sich dazu entschieden hatten, dass sie und das Kind eben das Land verlassen müssten.
I fled Donetsk in 2014. I knew what I would have to face. I have dealt the Russian army before. I have prepared the road we would take if Putin attacked.
Ich bin 2014 aus Donetsk geflohen. Daher wusste ich, was auf mich zukommen würde. Ich hatte schon einmal mit der russischen Armee zu tun. Ich habe also die Route vorbereitet, die wir nehmen würden, falls Putin angreift. Früh am Morgen rief mich dann ein Freund an. Er sagte nur, es hat begonnen. Das ist ein sehr harter Satz am Morgen, aber meine Frau war schwanger und wir haben eine 3-jährige Tochter. Wir sind schnell zusammengekommen, wir sind in mein Auto gestiegen und ich habe sie in die Westukraine gebracht. Danach sind wir zur Grenze und danach sind meine Tochter, meine schwangere Frau und meine Schwiegermutter weiter nach Dänemark.
Wir sind zur Borderline und after this meine Tochter, meine one daughter and my pregnant wife and mother-in-law go to Denmark.
Er selbst hatte sich entschieden zu bleiben und zwar nicht nur, weil einfach schlicht und ergreifend Männer das Land nicht verlassen dürfen. Es gibt immer noch Mittel und Wege, aus dem Land rauszukommen. Man sieht in Deutschland ja auch durchaus ukrainische Männer, die irgendwie aus dem Land herausgekommen sind. Das geht durchaus, wenn auch mit Schwierigkeiten, aber Oleg hat eben für sich ganz klar entschieden, er bleibt da, er bleibt vor Ort. Denn Oleg ist schon sowas, was man sicherlich als Patrioten bezeichnen kann. Also er glüht eben irgendwie ein Stück weit für sein Land und findet eben diesen Überfall, diesen Krieg, den Russland angezettelt hat, eben ganz, ganz fürchterlich und sagt, ich will unbedingt irgendetwas tun für mein Land im Rahmen meiner Möglichkeiten. Und seine Möglichkeiten sind in dem Fall natürlich die journalistischen. Deswegen, er berichtet eben und hat, wie gesagt, sich entschieden, dann da zu bleiben. Ich habe Oleg dann gefragt, wie Sie es denn eigentlich geschafft haben, einen Ort für die Familie zu finden, wo diese Familie bleiben kann.
My classmate met Danish even before the 2014. It was before the war. They met in Moldova. They have been dating for a long time. And then they got married, so I got a contact in Denmark.
Meine Klassenkameradin hatte schon vor 2014 einen Dänen kennengelernt. Das war vor dem Krieg. Sie haben sich in Moldawien kennengelernt, sind lange zusammen gewesen und haben dann geheiratet. Ich hatte also einen Kontakt in Dänemark. Warum Dänemark? Ich will ehrlich sein. Ich habe nach einem reichen Land gesucht. Es war mir wichtig, dass meine Frau auch ohne mich in Sicherheit ist. Und auch die fehlende Sprachbarriere war mir wichtig. In Dänemark sprechen die Leute gut Englisch. Also haben wir diese Wahl getroffen.
Dänemark ist aber eher ein ungewöhnliches Ziel. Also es gibt nicht ganz so viele Leute, die nach Dänemark gegangen sind. Viele Menschen aus der Ukraine sind in osteuropäische Länder gegangen, beispielsweise nach Polen, Moldau sind auch viele hin oder Tschechien. Besonders viele sind natürlich nach Deutschland gekommen. Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieses Podcasts waren es knapp 1 Million Flüchtlinge aus der Ukraine, die in Deutschland registriert worden sind. Die meisten davon Frauen und Kinder. Oleks Familie war, wie gesagt, ist in Dänemark. Und ich habe ihn gefragt, ob er sie vermisst. Gut, muss man fragen, ist natürlich irgendwie schon eine eher rhetorische Frage. Was soll er darauf antworten? Aber er hat darauf geantwortet.
Of course I'm very miss my family. 6 months of life can simply be thrown into trash can.
Natürlich vermisse ich meine Familie sehr. 6 Monate meines Lebens kann man einfach in den Müll werfen. Meine Frau will nach Hause kommen. Die Frauen aller meiner Freunde wollen auch nach Hause. Aber es ist gefährlich. Hier ist es sehr gefährlich. Eine russische Rakete schlägt in einem unerwarteten Moment ein, an jedem Ort. Du warst in Vinnytsia. Du weißt, wovon ich spreche. Wir müssen vorsichtig sein. Meine Familie ist wichtig für mich.
Mit den 6 Monaten meint er die ungefähre Zeit nach Kriegsbeginn. Also ich hatte vor dieser Aufzeichnung vor ein paar Wochen mit ihm gesprochen und insofern diese Zeitangabe mit den 6 Monaten. Vinnytsia, die Stadt, von der er spricht, in der Stadt war ich im Juli. Das ist eigentlich eine sehr, sehr ruhige Stadt im Zentrum der Ukraine, vom Krieg eigentlich völlig unbeleckt. Da hat es eigentlich bis Juli so gut wie nichts gegeben. Am 14. Juli sind da allerdings Raketen eingeschlagen, unter anderem in ein medizinisches Zentrum in der Stadt. Dabei sind 28 Menschen ums Leben gekommen. Wir waren kurze Zeit später da und haben da eben auch eine Geschichte drüber gemacht. Aber das ist eben das, was Oleg meint. Es kann dich eben einfach aus heiterem Himmel treffen. Also es gibt in der Ukraine keinen Platz, der wirklich sicher ist. Dann habe ich ihn gefragt, was war denn in der Zeit, in der seine Familie weg ist, in der er von ihr getrennt ist, für ihn so der emotionalste Moment?
What is the most emotional moment?
Was war der emotionalste Moment? Natürlich die Geburt von Victoria. So heißt meine jüngste Tochter. Sie wurde in Dänemark geboren. Und sie hat schon alle ukrainischen Dokumente erhalten. Sie ist eine kleine ukrainische Staatsbürgerin. Es ist schwer, wenn deine Frau in einem so schwierigen Moment alleine ist. Wenn deine Kinder weg sind und du sie nicht sehen kannst. Die letzten 6 Monate zusammen sind ein einziger, großer, schwerer emotionaler Moment.
Ja, das muss ich sagen, das war ein wirklich krasser Moment. Also wir waren, als die Nachricht kommt, die kleine Victoria ist auf der Welt, waren wir zusammen unterwegs. Wir saßen also mit 4 Leuten im Auto, waren irgendwo auf der Landstraße Richtung Tschernijew im ukrainischen Nirgendwo. Das war Ende April. Und dann kriegt er irgendwann die Nachricht rein, er bremst, hält an und wie so, was los? Und dann sagt er, ja, meine Tochter ist da. Und er war völlig baff. Wir haben erstmal eine Kippe geraucht zusammen. Er mit zitternden Händen, wir nicht so. Auf jeden Fall haben wir dann gejubelt, geklatscht, haben auf der Straße rumgetanzt, haben ihn auf unsere Schultern genommen und ihn und seine Frau und seine Kinder gefeiert. Das war wirklich ein ganz schöner Moment. Auch wenn es natürlich total seltsam war, weil eigentlich, klar, willst du ja als Vater bei der Geburt des Kindes dabei sein. Und natürlich war es irgendwie so ein Moment zwischen totaler Freude und auch ein Stück weit Trauer. Und gleichwohl also sehr, sehr emotional. Emotional war auch, was dann vor wenigen Wochen passiert ist. Da hat Oleg nämlich seine Familie wiedergesehen. Ganz kurz hat er sie wieder treffen dürfen. Er war beruflich in Dänemark unterwegs für eine Woche und hat dann, wie gesagt, seine Familie sehen dürfen. Und als sie sich dann treffen, da macht seine Frau ein kurzes Video. Und ja, dieses Video, das ist schon sehr berührend gewesen. Also da hat sich die kleine Ivana unglaublich gefreut, als sie ihren Papa wiedergesehen hat nach der langen Zeit. Und das hört man möglicherweise auch auf diesem kurzen Snippet, was wir jetzt hören können.
Иванка, кто там идет? Ты видишь?
Папа!
Где папа?
Папа!
Naja, jedenfalls, ich hatte schon so ein bisschen feuchte Augen, als ich das gesehen habe. Ich meine, ich habe es im Gegensatz zu euch auch noch sehen dürfen, aber auch als ich das gehört habe. Dann habe ich ihn auch gefragt, ja, wie hast du dich denn dabei gefühlt in diesem Moment?
Yes, it was the best moment in the last 6 months. I've seen my daughter, 2 daughters, my wife. The eldest daughter, Ivana, grown very much. Her speech is very, very interesting because you can see how children is talking in family of journalists. My wife is journalist too.
Ja, das war der schönste Moment in den letzten 6 Monaten. Ich habe meine Tochter, meine beiden Töchter und meine Frau gesehen. Die älteste Tochter Ivana ist sehr gewachsen. Sie benutzt sehr interessante Wörter. Man merkt, dass sie in einer Journalistenfamilie aufwächst. Meine Frau ist auch eine Journalistin und Ivana benutzt sehr schwierige Ausdrücke, sehr interessante Wörter. Für mich war das sehr, sehr interessant. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich auf Englisch meine Gefühle nicht richtig zum Ausdruck bringen. Wahrscheinlich müsste ich das auf Ukrainisch beschreiben.
Won't be able to do it even in Ukrainian too.
Dass Oleg in dieser Antwort davon gesprochen hat, sie wächst, also Ivana in einer Journalistenfamilie, auch benutzt Wörter, die darauf hindeuten, dass sie eben in einer Journalistenfamilie aufwächst. Das ist nicht so ganz zufällig. Also er ist schon sehr, sehr stolz, Journalist sein zu können, zu dürfen. Und ist das auch mit jeder Faser seines Körpers. Das ist also etwas, was ich unglaublich sympathisch finde, weil es mir nämlich so ähnlich geht. Man ist also nicht irgendwie Journalist von, keine Ahnung, von 8 Uhr morgens bis 5 Uhr nachmittags, sondern 24/7. Und das ist bei ihm absolut auch so. Er ärgert sich unfassbar, wenn bestimmte Sachen nicht klappen. Er denkt für uns mit, hat also immer Plan A, neben Plan A auch Plan B und Plan C in der Schublade, weiß, wie wir ticken, also denkt unglaublich journalistisch und insofern hat das immer mit ihm sehr, sehr gut gepasst. Last but not least habe ich ihn dann gefragt, wo er denn eigentlich sich vorstellt oder wo er sein will mit seiner Familie, wenn dieser Krieg hoffentlich irgendwann mal bald zu Ende ist.
I want to be at home.
Ich möchte mit meiner Familie zu Hause sein. Einfach zu Hause. Und zu Hause ist, wo meine Familie ist.
The family is.
Tatsächlich hatte ich mit Oleg auch schon vorher immer wieder mal darüber gesprochen, was denn wohl passiere, wenn dieser Krieg zu Ende gehe. Also ab und an gibt es ja Momente, ne, wo man dann zusammensitzt abends oder steht vielmehr vor irgendwelchen Hotels in abgedunkelten Städten, ein Bier in der Hand hat, wenn man eins bekommt und dann einfach miteinander quatscht. Und dann haben wir, wie gesagt, oft darüber gesprochen, was wohl wäre, wenn dieser Krieg zu Ende ist. Und dann hat er immer wieder davon berichtet, von seinem Elternhaus in Donetsk, was er ja verlassen musste, von dem Garten, den sie haben, von dem Baum, der da immer weiter wächst und der das nicht sehen kann. Und er sagt so, sein Traum wäre eben, unter diesem Baum irgendwann mal zu sitzen und ja einfach den Garten sich anschauen zu können. Natürlich mit der Familie, aber wir haben uns auch verabredet, wenn es denn soweit ist, dass wir da auch mal gemeinsam ein Bier trinken werden. Ja, also Oleg ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie Menschen das mitnimmt auch, diese Trennung, diese erzwungene Trennung, diese durch den Krieg erzwungene Trennung. von ihren Liebsten. Und diese Beispiele gibt es natürlich hunderttausendfach in der Ukraine. Es gibt vor allem auch nicht nur die Beispiele von denjenigen, die eben ins Ausland gegangen sind, also wo Frauen und Kinder ins Ausland gegangen sind und die Männer da geblieben sind. Was wir ganz oft gehört haben, waren eben auch die Geschichten von Frauen, von Müttern, von Ehefrauen, Freundinnen, von Männern, die im Land geblieben sind, aber die eben auch getrennt wurden, weil die Männer an die Front mussten. Das ist natürlich auch für diese Leute unglaublich belastend. Wie gehen Menschen mit Trennungen um, gerade wenn diese Trennungen über Monate sich hinziehen? Darüber habe ich gesprochen mit Birgit Averbeck. Birgit Averbeck ist Familientherapeutin. Und dann hören wir mal kurz in das Gespräch rein. Was macht das eigentlich mit Familien, so ein Krieg, besonders wenn die Familien so lange Zeit auseinandergerissen sind? Dazu möchte ich sprechen mit Birgit Averbeck. Sie ist Referentin bei der Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie. Hallo, Frau Averbeck.
Hallo, Herr Jessen.
Wir erleben jetzt während dieses Ukraine-Krieges, dass Familien teils schon seit Monaten auseinandergerissen sind. Also schon von Anfang an dieses Krieges sind viele Frauen, sind viele Kinder außerhalb des Landes gegangen, leben jetzt in Deutschland, in Dänemark, in anderen europäischen Ländern. Viele der Männer sind zu Hause geblieben, um zu kämpfen oder eben, wie mein Freund Oleg, als beispielsweise eben als Journalisten zu arbeiten. Wie kann man es denn schaffen, so eine lange Trennung auszuhalten und familiäre Beziehungen bzw. Bindungen weiter aufrechtzuerhalten? Ist das überhaupt möglich?
Das ist sicherlich eine Herausforderung für jede Familie. Wir haben ja Gott sei Dank mittlerweile die sozialen Medien. Über soziale Medien ist es sicherlich möglich, auch visuell Kontakt zu halten zu den Menschen, die im Heimatland geblieben sind. Das ist so das eine. Was oft ein Stück helfen kann, ist Rituale miteinander zu vereinbaren. Also zu gucken, an welchem Tag in der Woche können wir miteinander telefonieren, wann können wir vielleicht auch zoomen. Was tun wir auch, wenn ein Kontakt nicht zustande kommt, gerade bei Familien, wo es auch um Kinder geht, die betroffen sind, zu gucken, was tun wir dann, wenn es eben nicht zu diesem vereinbarten Kontakt kommen kann, was im Krieg ja durchaus auch realistisch ist. Man kann gemeinsam an ein schönes Erlebnis denken, man kann gemeinsam abends überlegen, wir schauen den Mond an, man kann ein kleines Symbol für das jeweilige Familienmitglied in der Hosentasche mittragen. Also zu gucken, Rituale zu entwickeln, eine Struktur zu entwickeln, die ein Stück Sicherheit und Verbindung schafft.
Gleichwohl kann ich mir natürlich vorstellen, dass bei so langen Trennungen durchaus auch Gefahren für Beziehungen drohen. Also was kann da schlimmstenfalls passieren? Was sind da Mechanismen, die da möglicherweise greifen, auch negative Mechanismen?
Naja, die Gefahr besteht immer einer Entfremdung, denn das, was Familienmitglieder erleben, diejenigen, die zurückbleiben, wie Männer und Großväter, erleben andere Dinge als die Familienmitglieder, die Frauen und Kinder, die jetzt hier in diesem Land bleiben. Das heißt, Entfremdung ist ein ganz wichtiges Thema. Es entwickeln sich neue Lebensrhythmen, Tagesabläufe sind ganz andere. Es entstehen hier für die Menschen, die hier sind, auch andere Netzwerke. Und natürlich verschärfen sich auch die Probleme und Auseinandersetzungen von Familien, die eben auch schon vor dem Krieg da waren. Ja.
Haben Sie denn oder gibt es generell jetzt schon in Deutschland ukrainische Frauen, Kinder, die Familientherapie aufsuchen, brauchen? Oder gibt es da entsprechende Angebote auch, die da möglicherweise geschaffen werden?
Im Augenblick ist es so, also zurzeit ist es so, dass die Familien noch sehr damit beschäftigt sind, im Hier und Jetzt anzukommen. Es gibt Helfernetzwerke, die sich gefunden haben, auch professionelle Helfernetzwerke, die zur Verfügung stehen. Jetzt gerade aktuell wird über das Nationale Zentrum Früher Hilfen eine Beratungsplattform für Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, aufgebaut, wo schnell und unverbindlich und niederschwellig Kontakt gemacht werden kann. Die Angebote gibt es in Deutschland. Aber aus meiner Erfahrung werden sie im Augenblick von den betroffenen Familien noch nicht so angenommen wie von den Helfersystemen um sie herum, die auch Beratung brauchen.
Wie könnte ich mir so eine Familientherapie bei so einem Paar, was eben tatsächlich getrennt ist, ja, also rein körperlich auch, also ja, der eine Mensch ist in der Ukraine, der andere Mensch eben 1000 Kilometer weiter west, über 1500 Kilometer. Kann da Familientherapie funktionieren? Aber kann man das beispielsweise über irgendwie, keine Ahnung, digitale Geschichten machen? Oder wie ist sowas vorstellbar?
Naja, ich würde sagen, dass im Augenblick es eher um lebenspraktische Beratung geht, als um konkrete therapeutische Kontexte. Therapeutische Kontexte, das macht dann Sinn, wenn die Situation fortgeschritten ist und auch klar ist, an welchem Lebensmittelpunkt leben die Menschen. Jetzt geht es eher darum, miteinander im Kontakt zu bleiben. Und da gibt es durchaus Beratungsmöglichkeiten auch digital. Ja, per Zoom können Sie familienberaterische Settings bis hin zu therapeutischen Settings leisten. Da hat uns die Corona-Pandemie ja Hilfestellungen gegeben im Ausbau der digitalen Möglichkeiten für beraterische und therapeutische Kontexte.
Wir hoffen ja alle, dass dieser Krieg relativ zügig vorbei ist, auch wenn es zurzeit nicht so aussieht. Das sieht ja alles danach aus, als würde das alles ein bisschen länger dauern. Stelle mir die Frage, also wenn man jetzt tatsächlich so ein halbes Jahr, ein Jahr möglicherweise auseinander war und dann kommt man wieder zueinander, ist das einfach oder ist das auch dann mit Schwierigkeit möglicherweise behaftet?
Das ist sicherlich nicht einfach. Wichtig ist, dass Familienmitglieder sich Zeit geben, auch da wieder zusammenzuwachsen. Alle haben sich verändert durch diese neuen und sehr unterschiedlichen Erfahrungen. Und wichtig ist da zu akzeptieren, dass es nicht wieder so sein wird im Miteinander, wie es vor dem Krieg war. Und das auch ein Stück zu normalisieren, ja, und bereit zu sein, einander zuzuhören, Erfahrungen zu teilen und auch zu akzeptieren, dass manches eben Zeit braucht, um ausgesprochen werden zu können. Was mir da wichtig ist, auch nochmal, Heilung von seelischen Wunden braucht Zeit und eben Kontakt, sich berühren zu lassen von den Ergebnissen und Erlebnissen des jeweils anderen, das ist hilfreich. Und was auch noch helfen kann, einem Auseinanderbrechen entgegenzuwirken, ist auch sich gegenseitig zu loben für das, was man geschafft hat, ja, auch stolz zu sein auf die Familienleistung, die man gemeinsam durch den Krieg in unterschiedlichen Lebensphasen, in unterschiedlichen Lebensorten miteinander geleistet hat. Das kann helfen, den Zugang auch wieder zueinander zu festigen.
Was hat so ein Stress denn für Auswirkungen auf Familiengefüge generell?
Ja, so generell kann man das pauschal nicht sagen, weil viele individuelle Faktoren davon auch abhängig sind, ne? Krisen bewirken nicht nur destruktive Entwicklungen von Menschen. Das wissen wir zum Beispiel aus der Resilienzforschung. Trauma, die ein Krieg bedeutet, für alle Menschen sind nicht immer traumatisierend. Sie sind furchtbar und verursachen seelische Wunden, aber sie beeinträchtigen nicht grundsätzlich über Jahrzehnte, sag mal, das Leben eines jeden Menschen. Und hier ist der Zusammenhalt einer Familie von großer Bedeutung. Ich weiß nicht, ob Sie den Film kennen, Das Leben ist schön, wo die Geschichte eines Vaters und seines Sohns im Konzentrationslager im Zweiten Weltkrieg erzählt wird. Das macht das sehr gut deutlich. Auch die Prinzipien der Salutogenese, die für die Entwicklung in Familien wichtig ist. Also zu akzeptieren, dass die Situation des Krieges, das, was wir erlebt haben, so ist. Und eben nicht alle Energie, die wir eben hier und jetzt haben, in die Trauer um die Vergangenheit zu legen und sich bewusst zu machen, dass wir Fähigkeiten haben, auch diese Krise jetzt als Familie zu meistern und auch die Hoffnung zu haben, dass eine gute Zukunft wieder möglich ist und ich als Familienmitglied etwas dazu beitragen kann. Das sind ja so Auswirkungen, die im konstruktiven Sinne, wenn man im Kontext der Salutogenese und der Resilienzentwicklung guckt, konstruktiv sind.
Was Entschuldigung, heißt Salutogenese?
Salutogenese ist die Wissenschaft des Gesundbleibens, des Wohlfühlens im Hier und Jetzt.
Okay. Für wen ist das denn eigentlich schwieriger, wohl aus sagen wir mal, Ihrer fachlichen Sicht? Für die Kinder? Also beispielsweise die Oleg, der Kollege, über den wir von dem wir gehört haben, der hat eine junge Tochter, 3 Jahre alt, die andere Tochter ist geboren worden, als seine Frau geflohen ist. Ist das möglicherweise für die Kinder schwieriger, als für eine Ehefrau, da wieder sozusagen Verbindung aufzubauen zum Ehemann, zum Vater, oder für wen ist das am schwierigsten wohl?
Auch das kann man so pauschal nicht sagen. Was wir sagen können, ist, dass es für Kinder wichtig ist, wie Eltern reagieren. Und dass viel davon abhängt, wie die Beziehung der Eltern gelebt wird. Und die Hauptbezugsperson der beiden Kinder, die Sie gerade beschrieben, wird die Mutter gewesen sein oder wird die Mutter sein. Und es hängt viel davon ab, wie die Qualität der Beziehung der beiden dann auch ist und wie sie gelebt wird. Und wenn Kinder spüren, dass die Mutter sich freut, wieder mit ihrem Mann zusammen zu sein, dann wird es für die Kinder sehr leicht sein, sich auch auf den Vater zu freuen.
Krieg bedeutet auch für Familien einen großen und tiefen Einschnitt. Krieg trennt Familien. Gleichwohl kann man Rituale entwickeln, man kann Methoden entwickeln, um die Trennung nicht zu schlimm zu machen für alle Beteiligten. Man kann auch wieder zusammenfinden, durchaus nach langer Trennung. Und Krieg muss auch nicht, oder Krisen allgemein müssen nicht unbedingt nur negative Auswirkungen haben für Familien. Das hat uns Birgit Aberbeck erzählt. Sie ist Referentin für die Deutsche Gesellschaft für systemische Therapie, Beratung und Familientherapie. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Aberbeck.
Sehr gerne.
So, wir haben jetzt die Therapeutin gehört, die uns erklärt hat, wie man das in der Theorie am besten machen kann, dass also der Trennungsschmerz A nicht zu groß wird und B nicht dazu führt, dass die Partnerschaft auseinandergeht. Oleg, mein Freund, muss ich mittlerweile sagen, und Fixer, der macht das eben durch ganz häufige Videokontakte auch zu seiner Familie. Also wir sprechen jeden Tag mindestens einmal, mindestens, ja, eigentlich häufiger zwei-, dreimal. Zugleich hat er beispielsweise jetzt kürzlich seine Mutter, Olga, auch übrigens eine ganz tolle Frau, bei der wir auch schon übernachten durften, die hat er auch nach Dänemark geschickt, um da den Kontakt zu der Familie aufrechtzuerhalten, um auch dann berichten zu können. Also sie scheinen auf jeden Fall einen guten Weg gefunden zu haben, diese Bindung weiter aufrechtzuerhalten. Und Oleg macht das, glaube ich, sehr, sehr gut. Ich gehe davon aus, so wie ich das jetzt miterlebt habe, dass das so eine Bindung ist und eine Partnerschaft ist, die sicherlich auch diesen Krieg überdauern wird. Mit diesem optimistischen Fazit beende ich jetzt diesen Podcast für heute. War schön, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr uns also weiterempfehlen würdet, könntet, wolltet, wäre das eine tolle Sache. Auch wenn ihr uns 5 Sterne geben könntet auf Apple Podcasts oder Spotify. Das würde uns natürlich auch helfen, unsere Reichweite zu erhöhen. Auch das wäre eine schöne Sache. Wenn ihr Interesse habt, uns mal zu schreiben und zu kritisieren oder zu loben, dann macht das gerne unter ukraine@funkemedien.de. Für heute erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Auf bald, macht's gut und tschüss.
So fühlt sich Krieg an, ein Podcast von Funke und NRZ.